Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich seit längerem, mal wieder hier predigen zu dürfen. Wobei Predigen ist ein bisschen zu viel gesagt, ein bisschen übertrieben eigentlich, weil wir haben heute die Kinder dabei. Ich finde es richtig klasse, dass ihr dabei seid. Hier Familie Rausch, Sichelschmidt, da hinten. Hi, Kilian. So, das ist richtig cool. Da hinten. Ja, Silas, sehr schön, dass du da bist. Sehr cool. Deswegen, weil ihr da seid, habe ich gesagt, ich werde mich kurz fassen und ich werde es möglichst anschaulich machen, sodass auch ihr was mitbekommt. Also zunächst werden wir den Erklärbär natürlich erklären, ja, aber dann habe ich eine Predigt oder Andacht oder Input, wie man es nennen mag, mitgebracht, wo es um Ketchup, Gewürzketchup und Senf geht und, pass mal auf, um diesen 10-Euro-Schein hier. Okay, also gleich dazu, jetzt aber zunächst mal den Erklärbär. Ihr habt da ja euer schönes Heft. Und jetzt geht's direkt mit einem komischen Wort los. D wie Dämon. Wir haben uns überlegt, soll man das jetzt überhaupt hier machen? Dämon, gleich am Anfang so ein komisches, vielleicht auch negatives Wort. Aber es gibt sehr, sehr viele Kinderbücher, Kinderserien, Ninja Go zum Beispiel, diese neue Lego-Serie, in denen es tatsächlich viel um böse Geister geht. Und ein Dämon ist das biblische Wort für einen bösen Geist. Und da dachten wir, macht natürlich schon Sinn, da auch mal was zu sagen. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Gibt es solche Dämonen, solche bösen Geister, wie ihr sie vielleicht aus den Kinderbüchern oder Serien kennt? Und was sagt die Bibel dazu? Sind die gefährlich? Kann man die sehen? Was ist damit? Und deswegen dachte ich, machen wir das, nehmen wir das in unsere Liste auf. Das heißt, ihr könnt Dämon auf D schreiben. Könnt ihr euch von den Erwachsenen erklären lassen, wie man das schreibt, wenn ihr das noch nicht wisst. Dämonen sind tatsächlich böse Geister und sind so ein bisschen das Gegenteil von Engeln. Also kann man sich ja vorstellen, ein Engel ist ein guter Geist, ja, und Engel ist ein Geist, den Gott auch geschaffen hat, damit er Gott dient. Also ein Engel dient Gott und er dient damit auch oft den Menschen, weil Gott schickt oft seine Engel und sagt, ey, beschütz mal diesen Menschen oder bring diesen Menschen meine Botschaft. Vielleicht erinnert ihr euch an die Hirten auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte. Da kommt eine ganze Schar von Engeln und verkündet ihnen, dass Jesus geboren ist und das Kind in der Krippe liegt und sie da hingehen müssen und da ist der König. Das sind also gute Geister und gute Geister sind für die Menschen. Und jetzt böse Geister, sagt die Bibel tatsächlich auch, ja, die gibt es auch. Und böse Geister wollen den Menschen Schaden zufügen und sind gegen Gott. Und damit sind sie natürlich böse. Und jetzt ist die Frage, musst du Angst vor diesen bösen Geistern haben? Böse Geister kann man nicht sehen, genauso wie man Engel meistens nicht sehen kann. Manchmal treten sie vielleicht in Erscheinung. Und es mag Momente geben, wo du denken könntest, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwie was nicht stimmt. Also irgendwie nehme ich was wahr, vielleicht auch irgendwie was Negatives, was Böses wahr. Und vielleicht ist es tatsächlich, dass du einen bösen Geist wahrnimmst. Das kann tatsächlich sein. Sowas kommt in der Bibel auch vor. Und dann ist die Frage, was machst du jetzt damit? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist sehr, sehr klar, dass du keine Angst vor diesen Dämonen haben musst. Die Dämonen, die wollen dir vielleicht schaden, die wollen vielleicht dir ein negatives Gefühl machen, die wollen dir vielleicht Angst einjagen, aber Jesus begegnet oft diesen Dämonen und sagt dann zu ihnen einfach, verschwinde. Und die Dämonen, wisst ihr was? Ich sag's euch, die Dämonen haben unglaublich große Angst. Angst vor Gott. Und wenn du an Jesus glaubst, dann lebt Jesus in dir. Sein heiliger Geist, also ein richtig guter Geist, der beste Geist überhaupt, der lebt in dir. Und deswegen brauchst du keine Angst vor bösen Geistern haben, weil die dir nichts anhaben müssen. Wenn du also denkst, boah, da hinten könnte, oder ja, da ist da was im Keller oder irgendwas, ein Dämon, kannst du ganz gelassen sein. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst sogar ganz gelassen in der Nase popeln und kannst sagen, Dämon, ich habe keine Angst vor dir. Überhaupt nicht. Weißt du was? Jesus lebt in mir. Verschwinde. Und der Dämon hat nichts anderes als Möglichkeit, als tatsächlich zu verschwinden. Das sagt die Bibel, weil der Heilige Geist, der viel stärker ist als alle bösen Geister, lebt in dir. Das ist eine richtig coole Botschaft. D wie Dämon. So, jetzt kommt E. E wie Evangelium. Das Wort habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das wird hier oft im Gottesdienst verwendet, auch im Kindergottesdienst. Wahrscheinlich kommt das Wort Evangelium vor. Aber wir kennen das Wort Evangelium nur aus Kirche, Gottesdienst oder sonst was. Sonst benutzen wir dieses Wort nicht. Das ist tatsächlich griechisch und heißt wörtlich übersetzt sowas wie gute Nachricht. Ja, eine frohe, gute Nachricht. Also wenn du nach Hause kommst und eine Eins geschrieben hast in deiner Klassenarbeit und du verkündest deinen Eltern, Mama, Papa, ich habe eine Eins geschrieben, wie viel Eis kriege ich jetzt? Das ist eine gute Nachricht, ja? Und die Bibel verwendet dieses Wort Evangelium für die gute Nachricht, für die absolut beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Und das ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, an Weihnachten, was wir da feiern, dass er Mensch wurde und dass er ans Kreuz für uns gegangen ist und auferstanden ist und den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat. Das ist die beste Nachricht. Das ist das Evangelium in kurzer, kompakter Form zusammengepackt. Und jetzt stell dir vor, es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben diese gute Nachricht, dieses Evangelium noch nicht gehört. Und dann stell dir diesen Moment vor, diesen Moment, wo sie zum ersten Mal in ihrem Leben diese Botschaft von Jesus hören und daran glauben dürfen. Wie das sie unglaublich froh macht, dass sie keine Angst mehr haben müssen vorm Tod. Dass vielleicht die Schuld, die auf ihnen lastet, einfach weggenommen wird, weil Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Das erste Mal zu hören, das muss unglaublich sein. Und deswegen stehen wir dafür, wenn wir hier vorne predigen, dass wir dieses Evangelium ja erzählen und in die Welt hinaustragen, dass wir Christina in den Benin geschickt haben, um da dieses Evangelium zu erzählen, alle Menschen, dass alle Menschen das hören. E wie Evangelium. Und jetzt habe ich noch ein letztes. F wie Fasten. Fasten. Britta, was hast du getippt, was jetzt kommt? Frieden oder Freiheit, ja, auch gutes Worte. Aber Fasten ist, denke ich mal, was ich zumindest als Kind nie verstanden habe. Also es gibt da so eine Zeit von 6 Wochen meistens in unserem Kirchenjahr, also so von Karneval bis Ostern, in der meine Mutter auf Süßigkeiten verzichtet hat und auf Fernsehgucken verzichtet hat. Und ich habe es nie verstanden, warum, wie kann sie das machen? Das ist doch total... Also für mich war Nutella-Verbot und Fernsehverbot früher das Allerschlimmste. Wenn ich das bekommen habe, weil ich meine Zahnspange nicht getragen habe oder was, das war für mich richtig heftig. Und meine Mama macht es freiwillig und auch noch 6 Wochen lang. Habe ich nicht verstanden. Deswegen müssen wir mal klären, was ist eigentlich dieses Fasten? Was sind diese 6 Wochen Fastenzeit eigentlich? Wofür ist es da? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es tatsächlich so, dass die Bibel dieses Fasten von Fernsehen oder Süßigkeiten nicht kennt. Liegt vielleicht auch daran, dass es in der Bibel weder, also früher gab es weder einen Fernseher vor 2000 Jahren, noch gab es wirklich Süßigkeiten. Also damals hatten die tatsächlich noch keinen Zucker. Ja, und muss man sich mal vorstellen, Jesus hat nie in seinem Leben ein Nutella-Brot gegessen. Das einzig Süße, was sie hatten, waren Früchte. Ja, da ist ja auch Fruchtzucker drin, also ein Apfel, eine Banane. Ob sie Bananen hatten, weiß ich gar nicht. Aber vielleicht eine getrocknete Dattel, da ist natürlich auch schön süß. Und Honig hatten sie. Aber nichts von den Süßigkeiten, die wir heute alle kennen und lieben. Wenn die Bibel von Fasten spricht, dann meint sie immer, dass man tatsächlich komplett auf Essen verzichtet. Das kann 6 Wochen, also 40 Tage sein, wie man es zum Beispiel von Jesus kennt, der in der Wüste gefastet hat. Es kann aber auch eine kürzere Zeit sein. Es kann auch verschiedene Gründe haben, zu manchen Feiertagen. Und jetzt lesen wir, dass Jesus da 40 Tage tatsächlich in der Wüste war und nichts gegessen hat. Er hat gefastet. Und ich muss euch eine kleine Warnung geben. Normalerweise sagen wir immer, ey, alles, was Jesus gemacht hat, ist richtig gut und so wollen wir uns gerne verhalten. Auch wenn ich ein Kind bin, dann will ich eigentlich, ja, das, was Jesus gemacht hat, so wie er geliebt hat, das ist ein richtig gutes Vorbild und ich will so sein wie Jesus. Ich will Jesus immer ähnlicher werden. Aber an dieser Stelle muss ich euch sagen, bitte tut Jesus das hier nicht nach. Also wenn du noch ein Kind bist, wenn du noch nicht ausgewachsen bist, dann solltest du nicht 40 Tage lang auf Essen verzichten. Das wäre sehr, sehr schädlich. Ja? Erst als Erwachsener, wenn du gesund bist, ist es tatsächlich möglich, 40 Tage lang ohne Essen komplett zu überleben. Kannst du sogar noch länger medizinisch gesehen. Also als Kind bitte nicht nachmachen. Aber jetzt ist natürlich überhaupt die Frage, warum macht man das eigentlich? Warum sollte ich eigentlich auf Essen verzichten? Ich meine, das muss so unglaublich, man muss unglaublich hungrig sein damit. Warum macht Jesus das? Hat er einfach nichts gehabt oder hat er das jetzt absichtlich gemacht? Und ich glaube nicht, dass, wie es manchmal so ein bisschen gesehen wird, Fasten so eine Art Deal mit Gott ist. Also ich verzichte jetzt auf irgendeine Schokolade oder was und dafür, Gott, gibst du mir doch bitte das und das, was ich jetzt gerne hätte. Irgendein Gebetsanliegen, was ihr habt. Ich kann mir vorstellen, dass man mit diesem Fasten sehr gut so eine Priorität ordnen kann. Also dass man sagen kann, Gott, mir ist es jetzt so wichtig, dieses Gebetsanliegen, dass ich dafür fasten möchte. Das kennen wir aus dem Buch Esther, wenn ihr diese Geschichte kennt, wo sie sagen, hey, da ist eine Bedrohung, dieser Haman, der will uns alle umbringen. Wir fasten jetzt als gesamtes Volk, damit Gott uns rettet. So man kann sagen, das ist jetzt das Allerwichtigste. Wir machen nichts Unwichtiges mehr. Wir kümmern uns jetzt nicht darum, das Essen zu machen oder sonst was, sondern wir fasten, wir essen jetzt nicht und zeigen damit Gott. Das ist uns mega wichtig, dass dieses Gebetsanliegen wirklich in Erfüllung geht. Und wir zeigen es uns selbst damit. Und dann ist es so, glaube ich, das ist, glaube ich, das viel Wichtigere beim Fasten, dass Fasten wirklich ein Zugangsweg zu Gott sein kann. Also Gott zu begegnen auf eine sehr intensive Art und Weise. Das kann, glaube ich, beim Fasten echt passieren. Ich habe das selbst auch schon erlebt. Ich habe schon öfter mal gefastet, auch dann komplett auf Essen verzichtet. Und dann, ich glaube, ich habe das längste Mal, dass ich 10 Tage, also 40 Tage habe ich noch nicht geschafft, aber dass ich mal 10 Tage auf Essen verzichtet habe. Und dann ist es ja so, dass du einmal unglaublich viel Zeit auf einmal hast. Weil wenn du mir mal überlegst, was du alles machen musst, damit du dann was essen kannst. Du musst den Tisch decken, du musst einkaufen gehen, du musst kochen, du musst dann später den Tisch abräumen, du musst essen. Wenn du diese ganzen Sachen im Haushalt nicht mehr machen musst, weil du einfach nichts isst, dann hast du so viel mehr Zeit. Und diese Zeit kannst du dir nehmen, um ins Gebet zu gehen, um Gott zu suchen. Und dann ist es so, zumindest ist es bei mir so, dass Essen für mich auch immer so eine Art Belohnung ist. Also wenn ich was esse, wenn es mir irgendwie schlecht geht, ich einen schlechten Tag hatte oder so, dann gehe ich einfach an den Kühlschrank und hole mir was zu essen raus und es macht mich für einen Moment glücklich. Ja? Und Essen füllt in mir eine gewisse Leere, die ich habe. Und wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann werde ich ein bisschen unruhig. Dann geht es mir eigentlich nicht so gut, weil ich habe nicht mehr diese schöne, ständige Belohnung, mal hier eine Schokoriegel zu essen, mal hier ein Nutella-Brot zu essen. Und dann werde ich irgendwie innerlich unruhig und ich fange an, ich denke, ich brauche irgendwie was anderes. Ich brauche diese Freude, ich brauche dieses, dass es mich aufbaut. Und dann habe ich die Möglichkeit, offener dafür zu werden, tatsächlich Gott zu begegnen. Weil ich glaube, dass bei Gott eine Freude möglich ist und erfahrbar ist, die ich nicht durch Nutella-Brot oder durch einen Schokoriegel erleben kann. Und das macht mich offen, danach mich auszustrecken und danach zu suchen. Und deswegen, wenn du jetzt kein Kind bist, sondern Erwachsene sind ja auch reichlich hier, und ihr habt noch nie gefastet, dann würde ich euch einladen, es einfach mal auszuprobieren und zu überlegen, ob das ein Weg für dich sein kann, Gott intensiv zu suchen und zu begegnen. Das war also F wie Fasten. Nächste Woche kommt dann G, H und I. Ich glaube, ich weiß schon, was bei G drankommen könnte, aber ich weiß gar nicht, wer predigen wird. Ich weiß, also mal gucken, was bei G, H und I kommt. Jetzt, was habe ich gesagt? 10 Euro. 10 Euro habe ich hier. Und jetzt mal die Frage an die Kinder. Das ist ein echter 10-Euro-Schein. Und das ist so, weißt du, ich bezahle immer mit Karte oder mit meinem Handy, wenn ich einkaufen gehe. Das heißt, ich habe diesen 10-Euro-Schein in meinem Geldbeutel gefunden und nehmen wir an, ich bräuchte ihn nicht, ja, weil ich damit gar nichts einkaufen gehe. Wenn ich euch jetzt fragen würde, nur die Kinder bitte, wer von euch hätte den gerne? Einfach mal die Hand heben. Ja, ich sehe einige Hände, wer den gerne hätte. Und jetzt passt mal auf, was ich jetzt mit dem 10-Euro-Schein mache. Ich nehme diesen 10-Euro-Schein und ich schmeiße ihn einfach auf den Boden. Und ich drehe drauf. Wer will diesen 10-Euro-Schein immer noch haben? Immer noch? Okay, ich sehe immer noch Hände. Alles klar. Jetzt, der ist ja noch schön glatt und flach. Jetzt zerknülle ich den so richtig zusammen, dass er richtig hässlich wird. Wenn ihr ihn auseinanderfaltet, er fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Kriegt schon ein paar Risse hier, reißt einen an den Seiten. Wer will diesen 10-Euro-Schein immer noch haben? Ja, sag mal, immer noch heftig. Okay, pass auf, jetzt wird's kriminell. Ich habe hier was vorbereitet. Ich habe da hinten gebuddelt und da hinten ist ein Grill mit kalter, ekliger Asche. Da habe ich alles schön hier reingefüllt und Wasser reingemacht. Und da packe ich jetzt diesen Schein rein und jetzt kommt der Ketchup zum Einsatz. Oh, da kommt schon viel raus. So, Ketchup rein. Und Senf, natürlich. Für die nicht die Wurst lieber mit Senf essen. So, das ist richtig eklig. Okay, und jetzt? Der 10-Euro-Schein ist schon drin, ja? quäl ich das so schön hier durch. Und jetzt die Frage an euch, liebe Kinderlein. Wer hätte jetzt gerne noch diesen 10-Euro-Schein? Immer noch. Ja, sag mal, immer noch. Mia, warum willst du ihn haben? Brüll's mal vor, warum? Ja? Weil es immer noch Geld ist, weil es immer noch genau 10 Euro wert ist. Egal, wie es dem Schein geht, egal, wie schmutzig der ist, er ist immer noch genau 10 Euro wert. 10 Euro, also umgerechnet 2,5 Döner oder 10 Kugeln Eis. Die Frage ist natürlich, ob der Dönermann diesen Schein so annehmen würde, wenn ihr damit euren Döner bezahlen würdet. Aber tatsächlich, wenn ihr diesen Döner, wenn ihr den Schein abwaschen würdet und da rausholen würdet und wieder schön machen würdet, könntet ihr damit 10 Kugeln Eis kaufen. Ohne Probleme. Der Wert des Scheins ändert sich absolut nicht. Und was mit diesem Schein passiert ist, das möchte ich mal als einen Vergleich nehmen, was mit unserem Leben passiert, was mit meinem und deinem Leben passiert. Genauso wie es diesem Schein hier ergeht, ergeht es nämlich eigentlich jedem von uns. Und zwar die ganzen negativen und schlechten Dinge, die in unserem Leben passieren. Der eine hat davon schon viel erlebt, der andere geht vielleicht auch relativ schick durchs Leben und ist alles chillig und schick. Aber es gibt auch sehr viele Momente in unserem Leben, wo es uns nicht gut geht, wo uns Dinge passieren, die einfach nicht gut sind. Und die würde ich so ein bisschen mit diesem Schmutz und dem Schlamm und dem Ketchup und dem Senf hier vergleichen, ja? Also es kann sein, dass tatsächlich, so wie ich auf diesem Schein herumgetrampelt bin, es Leute gibt, vielleicht die in der Schule dich ärgern, die dich mobben, die irgendwie fies zu dir sind, vielleicht auch tatsächlich in deiner Familie irgendwas nicht stimmt, nicht gut ist, vielleicht irgendwelche Freunde, die dich piesacken, dass Menschen tatsächlich im Bild gesprochen auch auf dir herumgetrampelt sind, ja? Was sich überhaupt nicht gut anfühlt. Es kann sein, dass wichtige Beziehungen in deinem Leben schon echt irgendwie auch kaputt gegangen sind oder dabei sind, gerade kaputt zu gehen. Dass du vielleicht in irgendwelchen Momenten eine Schuld auf dich geladen hast, wo du einen riesen Fehler gemacht hast und du denkst so, oh, ich kann das eigentlich nicht wieder gut machen. Das ist einfach passiert und ich kann die Folgen nicht wieder zurückmachen. Und du kannst dir einfach mal selbst ausmalen, was so Dinge in deinem Leben sind, die so diesen Schmutz hier repräsentieren und darstellen. Was sind diese Dinge in deinem Leben? An manchen Dingen wirst du wahrscheinlich irgendwo selbst eine Schuld haben, aber viele Dinge, die passieren dir auch völlig unverschuldet. Und sie kommen einfach in dein Leben. Das kann auch einfach Leid sein, eine Krankheit sein, wo einfach super negative Auswirkungen auf dein Leben hat. Das können negative Gefühle sein, Angst, vielleicht Angstzustände, dass du dich vielleicht sogar irgendwie hässlich fühlst oder du irgendwie seelisch immer mehr verletzt wirst oder auch viel Schlimmeres. Und dann möchte ich dir tatsächlich zusprechen, heute an diesem Morgen, egal wie viel Schlamm, egal wie viel Ketchup an deinem Leben klebt, egal wie viele Leute schon auf dir herumgetrampelt haben, dein Wert als Mensch, der ist kein bisschen geringer geworden dadurch. Kein bisschen. Wir sind immer sehr schnell dabei, die Menschen zu bewerten. Ja, also ihnen einen gewissen Wert zuzusprechen. Und das machen wir ganz, ganz automatisch und unterbewusst. Ja, also ich mag schöne Menschen mehr als hässliche Menschen. Ich schaue lieber schöne Menschen an. Ich mag Menschen, die mich mögen, die ich sympathisch finde, die mir irgendwie was Gutes tun, die mag ich mehr. Die sind für mich wertvoller. Wir stufen Menschen als wertvoller ein, die irgendwie was Besonderes können. Vielleicht sehr erfolgreich sind in ihrem Job, irgendwas können, was ich toll finde, wo ich zu aufschauen kann, wo ich die bewundern kann, denke, boah, der hat echt krasse Fähigkeiten, der hat echt Talent, der kann sowas. Und da sagen wir, das sind echt wertvolle Menschen, die haben so eine Begabung, die können hier sowas, die können hier so cool Musik machen, das könnte ich auch gerne, die sind echt, die sind irgendwie wertvoller. Zum Beispiel für diesen Gottesdienst sind diese Menschen doch, können die mehr gebraucht werden, als ich, der ich vielleicht keine Musik machen kann. Wir stufen ganz schnell die Menschen ein und sagen, okay, der ist irgendwie doch wertvoller als der und der. Und die Nichtsnutzigen, die hässlichen und die stinkenden Menschen, das sind harte Worte, ich weiß, die finden wir nicht wertvoll. Das sind sehr harte Worte, aber wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir natürlich sehr schnell drauf, dass man die Menschen nicht so einstufen kann, dass man die Menschen nicht so bewerten kann, dass man es gar nicht darf. Wir können es auch nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir immer diese Neigung dazu haben, die Menschen einzustufen und zu bewerten und zu sagen, ja, den finde ich gut, den, ja, pf, was soll ich mit dem denn? Der ist mir egal, der soll weggehen. Also wir nehmen diese Kategorisierung ganz automatisch vor. Und das zeigt sich da am deutlichsten, glaube ich, wo wir eben gerade nicht mit reflektierten Gedanken darüber nachdenken. Sonst kommen wir natürlich schnell drauf. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die bringt diese Sache sehr gut auf den Punkt. Der Prophet Samuel war von Gott beauftragt, zu Isai zu gehen und einen seiner Söhne zum neuen König zu salben. Und er wusste noch nicht, welcher seiner Söhne es sein soll. Samuel geht also zu Isai und er sieht den ersten Sohn, Eliab. Und er sieht ihn an und denkt, oh Mann, hier steht der neue König vor mir. Das ist so ein stattlicher, so ein von königlichem Geblüt, na geblüht war keine Ahnung, aber er hat so eine königliche Statur und er ist so groß, das muss doch der neue König sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, so sieht ein König für mich aus. Aber Gott sagt zu Samuel Folgendes. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders über die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Den Wert eines Menschen kann man absolut nicht an Äußerlichkeiten festmachen. Wird auch jeder von uns direkt so zustimmen. Egal wie viel Ketchup, egal wie viel Schlamm und Senf an dir klebt, du verlierst deinen Wert als Mensch nicht. Und den Wert eines Menschen, den kann man natürlich nicht in Geld messen. Ja? Ich kann ja nicht sagen, hier die Mia, die ist 100.000 Millionen Milliarden Euro wert. Das kann ich ja nicht sagen. Ich kann auch nicht in Eiskugeln oder in Döner ihren Wert messen. Das geht nicht. Und eigentlich kann man den Wert eines Menschen mit gar keinem Maß messen. Ja? Und deshalb steht zum Beispiel in unserem Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz, dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Würde ist nichts, was man irgendwie messen kann, wo man sagen kann, mehr oder weniger, sondern Würde ist irgendwie hat für mich zumindest in meinem Kopf, in meinem Sprachgebrauch, das ist einfach da, da kann man nichts wegnehmen oder dazufügen, das ist Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jeder Mensch, weil er eben ein Mensch ist, hat die gleiche Würde von Geburt an und das ganze Leben lang, egal was passiert in deinem Leben, egal was du tust, egal wie verkorkst dein Leben sein mag, du verlierst sie nicht. Und zwar deswegen, weil Gott dir diese Würde verleiht. Gott schenkt dir diese Würde, weil Gott dich genau so, wie du bist, haben wollte. Weil er dich genau so erschaffen hat. Schon vor 1000 Jahren, schon vor Beginn dieser Erde, hat er an dich gedacht. Und hat sich dich ausgemalt. Er hat sich schon vorgestellt, welche Augen du haben wirst. Er hat sich schon vorgestellt, wie dein Lachen klingen wird. Wie deine Nase aussieht. Wie deine Haare sind. Welche Haarfarbe. Er hat mir einen roten Bart gegeben. Ich weiß nicht warum. Ich mag meinen roten Bart nicht. Aber er hat gesagt, Manuel, du kriegst jetzt einen roten Bart. Okay. Das hat er sich schon von vornherein ausgedacht. Und im Psalm 139, es steht in der Bibel, da beschreibt David das, dass Gott uns kunstvoll gebildet hat. Wie ein Künstler, der ein einzigartiges Gemälde erschafft, hat er dich erschaffen. Dass es dich nur einmal auf der Welt gibt. Keine Stangenware, sondern im Psalm 139 heißt es, wird Gott angesprochen, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Also noch bevor du überhaupt auf der Welt warst, hat Gott das schon alles gesehen. Und alle Tage, die noch kommen sollten in deinem Leben, die waren in Gottes Buch bereits aufgeschrieben, noch bevor einer eintraf. Und dann, als wäre das nicht schon genug, schreibt David im Psalm 8 den wohl phänomenalsten Vers, den ich in der gesamten Bibel kenne. Da betet nämlich David zu Gott und sagt zu Gott, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als dich selbst. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Das muss man sich mal vorstellen. Gott erschafft den Menschen nur wenig niedriger als sich selbst, als Gott selbst. Wir sind wenig niedriger als er selbst, gekrönt mit Ehre und Würde. Und David denkt bei diesem Psalm, wo er das schreibt, natürlich an die Schöpfungserzählung. Und da steht nämlich drin, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist. Das heißt, als Gott uns erschaffen hat, hat er sich selbst als Vorlage genommen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Würde eines Menschen ist unantastbar. So steht es in unserem Grundgesetz. Und genauso ist es eben auch bei diesem 10-Euro-Schein. Egal, was diesem 10-Euro-Schein zustößt. Ich meine, wenn du ihn verbrennst, hast du vielleicht ein Problem. Aber egal, was hier passiert, den Wert verliert er nicht. Und der Mensch kann seine Würde, die er von Gott bekommen hat, ebenfalls nicht verlieren. Egal, was du in deinem Leben getan hast und was du noch tun wirst. Egal, was andere in deinem Leben an schlimmen Dingen getan haben oder noch tun werden. Wie andere Menschen auf dir rumtrampeln werden. Egal, was passiert. Für Gott bist du so unermesslich kostbar, dass er gesagt hat, mit dir will ich die Ewigkeit verbringen. Ich will mit dir für immer zusammen sein. Und er lädt dich nicht einfach großzügig ein und sagt, hey, komm gerne zu mir, sondern er ist bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Und er zahlt ihn. Nicht 10 Euro, nicht 100 Milliarden Euro, sondern dort am Kreuz, haben wir das Kreuz heute hier? Wir haben es nicht hier, wir haben es vergessen, mal wieder, entschuldigt. Dort am Kreuz, was jetzt drin auf der Bühne steht, neben Tim, dort zeigt sich, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Er stirbt für dich, um mit dir die Ewigkeit zu erleben. Das ist die großartige Nachricht, das Evangelium, was ich vorhin gesagt habe. Aber jetzt sagst du vielleicht, naja, gut, schön und gut, also finde ich natürlich auch toll, dass Gott meinem Leben die Würde verleiht, dass er mich schon erschaffen hat und dass Gott mich wertvoll findet. Aber was kann ich mir davon kaufen, wenn andere Menschen weiterhin auf mir rumtrampeln? Wenn mein Leben voll ist mit Krankheit, mit Leid, mit schlechten Dingen und ich irgendwie nicht klarkomme, so wie es Tim in der Einleitung gesagt hat, das Wasser dir schon so einen Meter über dem Kopf steht. Ja, schön, dass Gott mich wertvoll findet, aber was bringt mir das jetzt? Ich werde weiter verletzt und mit Schlamm und Ketchup beschmissen. Ich glaube aber, dass Gottes Liebe sich nicht dort am Kreuz vor 2000 Jahren einmal gezeigt hat und so gesagt hat, so jetzt Haken dahinter, du bist geliebt, fertig, jetzt komm irgendwie klar im Leben, sondern im Epheserbrief sagt Paulus, dass die Kraft, diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass diese Kraft auch in uns heute am Wirken ist. Die wirkt in uns und verändert jeden Tag aufs Neue immer mehr unser Leben. Und es ist im Grunde so wie mit Olafs Hobby. Hier sitzt er, Olaf Sichelschmidt. Wer schon mal bei Sichelschmidts zu Hause war, dem hat Olaf bestimmt schon mal sein selbstgeschürftes, selbstgefundenes Stück Gold gezeigt. Olaf hat das Hobby, nach Schweden zu reisen, jedes Jahr und dort zum Goldschürfer zu werden. Hier ist sein Teller, sein Goldschürfer-Teller. Und Olaf steht da den ganzen Tag, muss man sich vorstellen, in dem kalten Fluss irgendwo in Schweden, nimmt diese komische Schüssel hier und holt sich so eine richtige Schippe voll Schlamm. Und dann fängt er an, langsam diese Bewegungen zu machen. In der Hoffnung, dass da unten ein Stück Gold ist. Und am Anfang ist es so, dass das Wasser wahrscheinlich völlig unklar ist. Gut, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall viel Schlamm und Kies und Steine und alles Mögliche drin. Und das Gold, durch diese langsamen Bewegungen, wird irgendwann, wird das Ganze, der ganze Schlamm, das ganze Dreck, die ganzen Kiessteine werden immer mehr rausgeschwemmt. Und das Gold setzt sich unten ab. Und irgendwann ist es so bei Olaf, dass er es erkennen darf und sehen darf. Olaf, wie lange dauert es? Wenn du 2 Stunden. 2 Stunden braucht Olaf dafür, bis das Gold zum Vorschein kommt. Und ich glaube, es ist so, Gott braucht keine 2 Stunden, um dieses Goldstück zu sehen, sondern wenn Gott uns ansieht und das hier praktisch jetzt diese Schüssel unser Leben ist, voll mit Schlamm und Kies und Stein und Ketchup und so weiter, was Olaf im Fluss verloren hatte beim Hotdog-Essen, dann sieht Gott dadurch. Gott sieht in diese Schlammschüssel und er weiß schon genau, wo dieses Gold ist. Er sieht das Gold in dir, in deinem Leben. Das ist dein Wert, den du hast. Und dann macht Gott aber Folgendes. Er will tatsächlich, dass du selbst und auch die Menschen um dich herum dieses Gold ebenfalls sehen können. Und Gott wird zum Goldschürfer. Er weiß genau, dass da das Gold ist. Aber für uns und für die anderen Menschen ganz langsam und sanft, dass da nichts kaputt geht in unserem Leben, bringt Gott diesen ganzen Schlamm und diesen ganzen Ketchup und alles, was da drin ist, langsam aber sicher raus aus unserem Leben. Und ich glaube, dass Gott tatsächlich so wirkt. Ganz langsam, aber sicher und sanft wirkt er in deinem Leben. Und ich würde mir so oft wünschen, dass es schneller geht, dass Gott sagt so, raus und zack, hier ist doch das Gold in meinem Leben jetzt. Es braucht oft so lange, bis ich Dinge, die ich schlecht finde in meinem Leben, die ich vielleicht selber irgendwie nicht auf die Reihe kriege oder wo andere, wo irgendwie Situationen schlecht sind. Ich wünsche mir, dass es einfach Fingerschnipp macht, weil ich weiß, Gott könnte es. Warum macht er nicht einen Fingerschnipp und das Gold ist einfach da? Und ich denke oft, ey, es ist manchmal so langsam, dass ich die Veränderung in meinem Leben gar nicht wahrnehme. Aber wenn du meine Frau fragst, Alisa da hinten, wenn du sie fragst, wie hat der Manuel sich in den letzten 10 Jahren verändert? Ey, sie wird mit freudenstrahlenden Augen vor dir stehen und wird dir aufzählen können, wo ich mich schon überall verändert habe, wo Gott an mir gearbeitet hat in meinem Leben und so viel Schmutz schon rausgewaschen hat. Und ich glaube, es muss tatsächlich langsam und sanft gehen. Aber Gott arbeitet an dir. Das ist nicht ein für alle Mal vor 2000 Jahren einfach passiert, dass einmal an diesem Punkt hat Gott dich geliebt und ist für dich gestorben, sondern seine Liebe ist jeden Morgen aufs Neue für dich da. Jeden Morgen. Und das ist eine Liebe, die Ketten sprengen kann, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Das ist eine Liebe, die Wunden heilen kann, die sogar deine Persönlichkeit formen kann. Das ist eine Liebe, die all den Schlamm und den Ketchup und den Senf von dir abwaschen kann. Es dauert, weil Gott macht es sanft. Das ist eine Liebe, die dich zu einem völlig neuen Menschen machen kann. Vor dir selbst, wenn du in den Spiegel guckst und denkst, ja, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt old but gold. Und andere Menschen sehen dich ebenfalls mit anderen Augen. Das ist eine Liebe, die uns mit Herrlichkeit und Ehre krönt. Gott ist die Liebe. Amen. Lass mich noch beten. Ich finde es so wunderbar, dass Gott so wunderbar ist. Jesus, dieses Bild von diesem Goldschürfer, das berührt mich echt, dass du jeden Tag, in jedem Moment an uns arbeitest. Und ich habe es dieses Wochenende so ja auch schmerzlich erleben müssen, wie du an meinem Herzen arbeitest. Aber ich weiß, dass du sanft und umsichtig und langsam daran arbeitest, um mich immer mehr diese Herrlichkeit sichtbar zu machen. Du siehst diese Herrlichkeit schon bei jedem Einzelnen. Du siehst die Würde. Du hast uns gekrönt und gekleidet. Du weißt ganz genau, was du in uns reingelegt hast. Und du machst es sichtbar, immer mehr für uns selbst und für die anderen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, dessen Liebe niemals stillsteht, sondern dessen Liebe läuft und rennt und weit und höher und uns umgibt und umfängt und uns umgestaltet zu dir hin. Jesus, danke für deine unglaubliche Liebe. Wir wollen uns danach dir ausstrecken. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen uns verändern lassen von deiner Liebe. Wir wollen dich dafür anbeten, Jesus. Danke. Amen.